Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die einen wollen mal in der Chefetage des Wolkenkratzers sitzen. Die anderen greifen nach den Sternen, studieren hochambitioniert Luft- und Raumfahrttechnik oder, wie es demnächst möglich sein wird, Weltraumbergbau. Was diejenigen motiviert, die so exotische Fächer studieren, was genau sie dort machen, dazu gleich unser Schwerpunkt hier in Campus und Karriere. Herzlich willkommen dazu. Ich heiße Leonard Amel. Astronaut werden. Da glänzen so manchem Kind die Augen. Da stellen sie sich das als Beruf vor, wenn sie denn mal groß sind. Viele werden dann doch Ärzte, Bäuerin oder Pflegekraft, aber manche verfolgen ihr Ziel, Astronaut zu werden, dann doch unbeirrt, sind fasziniert vom Weltraum. Dann studieren sie zum Beispiel Luft- und Raumfahrttechnik oder Aerospace Engineering. Nicht gerade alltägliche Studiengänge, denn es gibt gerade mal 1500 Plätze bundesweit in diesem ganzen Segment. Das sind Studiengänge allerdings mit glänzenden Karriereaussichten. Und am besten sind die dran, die schon während ihres Studiums in die Rolle eines Satelliten- oder Raketenbauers schlüpfen, erzählt Thomas Wagner, der für uns bei der Jahrestagung des Bundesverbands Studentischer Raumfahrt in Friedrichshafen dabei war.
Ich bin Ben Oker von der Hochschulgruppe Hybrid Engine Development der Uni Stuttgart. Wir haben gemeinsam mit unserem Team die Rekordrakete North gebaut. Also North ist eine 7,8 Meter lange Höhenforschungsrakete und sie ist auf 64,4 Kilometer geflogen und hat damit einen neuen Weltrekord aufgestellt.
Also mein Name ist Tyler Kraus. Ich studiere in Darmstadt an der TU Darmstadt Maschinenbau, Bachelor. Unser Raketenprojekt heißt Frodo. Das ist die Fantastic Rocket of Darmstadt Origin mit dem Ziel, was wir uns 2022 gesetzt haben, bei der European Rocketry Challenge in Portugal mitzufliegen. Das ist Europas größtes Raketen-Event sozusagen.
Längst noch nicht das Studium abgeschlossen und schon ganz vorne bei der Entwicklung von Höhenforschungsraketen mit dabei. Nicht ohne Stolz präsentieren diese beiden Studierenden in Friedrichshafen ihre Raumfahrtprojekte auf dem Jahrestreffen des Bundesverbandes Studentischer Raumfahrt. Allen 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist eines gemeinsam: die große Faszination, die von einem zukünftigen Job in der Raumfahrt ausgeht. Tyler Kraus.
An sich finde ich es einfach unglaublich spannend, einfach weil ist so die, ich sag mal, die Speerspitze von allem ist. Also so, wir bauen eine Box und wir schmeißen diese Box um die Erde und dann kann man damit den Grundwasserstand messen. Was funktioniert, weil da echt schlaue Leute sich echt viele Gedanken machen und das ist so komplett crazy abgefahren. Das finde ich richtig geil.
Es hat einfach angefangen, als ich so ein kleines Kind war, immer so die Sterne und Himmel und so Mond gesehen habe und hatte ich irgendwie wirklich so Lust, zum Mond zu gehen und da hat es wirklich so angefangen.
Ergänzt Tainin Oswald, die vor 4 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und nun an der Technischen Universität Berlin Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Auch sie sammelt bereits praktische Entwicklungserfahrung in einer studentischen Raumfahrtgruppe. 15 solcher Raumfahrtgruppen quer durch die Republik haben sich im Bundesverband Studentische Raumfahrt zusammengeschlossen. Der repräsentiert damit rund 1500 Studierende. Die meisten von ihnen studieren Luft- und Raumfahrttechnik, aber nicht nur, erläutert Clemens Riegler, bis vor kurzem Vorsitzender im Bundesverband.
Dann gibt es zum Beispiel Luft- und Raumfahrtinformatik in Würzburg, ein ganz spezieller Teil, weil natürlich auch viel Software involviert ist. Wir haben aber natürlich auch Leute aus Projektmanagement, Wirtschaftsingenieure, Physiker, auch mal Chemiker dabei, ja, die Mathematiker, die uns helfen, unsere Simulationen glatt zu bügeln. Oder eben auch Biologen, die Experimente für unsere Satelliten oder für die ISS bauen.
Die meisten, die ihre Karriere in der Luft- und Raumfahrttechnik sehen, studieren also eines der sogenannten MINT-Fächer. Aber
man kann auch als Künstler in die Raumfahrt gehen, so Designs erstellen von Raumfahrzeugen oder auch andere Leute einfach inspirieren, in die Raumfahrt zu gehen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Richtungen, wo man da mitmachen kann.
Ergänzt Anna Fuß, die Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Berlin studiert. Die Karrierechancen seien, hört man auf dem Treffen am Bodensee, glänzend, ganz besonders für diejenigen, die bereits in einer der studentischen Forschungsgruppen mitmachen. Ben Oker vom High-End-Projekt Stuttgart.
Karriere in der Raumfahrtbranche selbst ist vor allem für die Leute aus den Hochschulgruppen eigentlich immer möglich. Generell aus dem Studium gehen auch viele Leute in die Automobilbranche und andere Ingenieursbranchen. Wir sind dort sehr gefragt, da wir, wenn wir sehr komplexe Probleme in der Raumfahrt lösen können, auch mit Automobilproblemen, der Aerodynamik von Fahrzeugen, aber auch Verbrennungsmotoren klarkommen.
Dabei fällt Ben Oka als Student der Luft- und Raumfahrttechnik noch ein wichtiger Karrierehinweis ein.
Das ist tatsächlich der Studiengang, mit dem man Astronaut wird.
Und davon träumen zwar nicht alle, aber doch sehr viele Studierende. Anja Fuß aus Berlin und Tyler Graus aus Darmstadt.
Schon in der Grundschule war mein Traumjob, Astronautin zu werden. Die Faszination für Weltraum war immer da.
Absolut. Also ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, ohne zu zögern, überall mitfliegen. Aber sag's nicht meiner Mama.
Sagt ein Studierender der Luft- und Raumfahrttechnik in einem Bericht von Thomas Wagner. Und gleich geht's hier um einen Studiengang, der in diesem Bereich, im Luft- und Raumfahrtbereich, bald ganz neu angeboten wird. Es geht nämlich um Weltraumbergbau. Raumfahrt, Mondmission, das riecht ein bisschen abgehoben, das klingt nach einem elitären, grandios teuren Projekt, ohne dass es uns, den Menschen auf der Erde, groß etwas nützt. Aber das genaue Gegenteil sei der Fall, sagt zumindest Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Die Raumfahrt sei zentral für unsere Sicherheit, für den Schutz unseres Planeten und unser tägliches Leben, sagt sie. Deshalb hat ja Deutschland im vergangenen Jahr auch eine neue Weltraumstrategie beschlossen. Irgendwann soll ein deutscher Astronaut auf den Mond geschickt werden. Und mittelfristig soll dort sogar eine erste Siedlung entstehen. Weil man aber nicht alle für den Bau wichtigen Rohstoffe jetzt von der Erde dorthin transportieren kann, müssen sie auf dem Mond selbst abgebaut werden. An deutschen Hochschulen wird das dafür nötige Know-how entwickelt. An der traditionsreichen Bergakademie im sächsischen Freiberg zum Beispiel. Hier kann man ab dem kommenden Wintersemester Weltraumbergbau studieren. Jennifer Stange hat sich dort umgeschaut.
Das ist das Technikum, das sind also große Maschinen, also halbindustrieller Maßstab. Und hier drüben in dem Gebäude und hier unten in dem Gebäude sind Labore. Und da an der Ecke ist der Hörsaal. Alles dicht zusammen.
Bergbauingenieur Carsten Dribbenstedt steigt die Treppen hoch und zeigt aus dem Fenster. Das moderne Bürogebäude, in dem er steht, ist das jüngste auf dem Campus einer der ältesten Bergakademien der Welt. Seit dem 18. Jahrhundert steht hier die Erforschung der Erde im Mittelpunkt. Zukünftig sollen auch andere Planeten in den Blick genommen werden.
Ja, also der Bachelorstudiengang, deutschsprachig, den wir etablieren, nennt sich also Space Resources und Weltraumtechnologien.
Die Rückkehr des Menschen auf den Mond ist beschlossene Sache. Im Rahmen der Artemis-Mission der NASA sollen demnächst auch EuropäerInnen ihre ersten Schritte auf dem Nachbarplaneten machen. Bald darauf der Bau einer Siedlung beginnen.
Und dann haben wir uns gedacht, naja, man kann nur alles von der Erde hochbringen, das kostet sehr viel. Im Moment noch so $100,000 das Kilo. Und dann haben wir gesagt, warum können wir eigentlich nicht die Rohstoffe, die vor Ort vorkommen, nutzen, um diese Habitate, nennen wir das, das Moon Village praktisch zu bauen.
Wie entsteht aus Mondstaub ein Baustoff, der uns vor Temperaturen von 100 Grad Celsius am Tag und minus 150 Grad in der Nacht und permanentem Meteoriteneinschlag schützt? Wie lässt sich bei sehr geringer Gravitation ein Loch in Mondgestein bohren? Fragen, die in Freiberg erforscht und Techniken, die ab Wintersemester in dem Studiengang vermittelt werden sollen. Dribbenstedt führt ins Technikum.
Hier, das ist ein Versuchsstand für mechanische Gesteinsgewinnung.
Unterschiedliche Bohrbedingungen werden mit einem riesigen Apparat simuliert. Mit sehr nassem, wie im Meeresbergbau, bis zu sehr trockenem Gestein, wie auf dem Mond.
Und mit diesem Wissen kann ich jetzt praktisch den Bagger simulieren. Und das wäre etwas, was ich Ihnen gerne zeigen wollte.
Nächster Stopp, Digitallabor. Ein Hochschulmitarbeiter setzt sich in einen Sessel mit Steuerungselementen an den Armlehnen. Er versucht, in einer virtuellen Mondumgebung mit einem virtuellen Bagger Mondstaub aufzuschaufeln.
Hier sehen Sie, dass er sich aushebt und kaum was drin, ne? Also wenn Sie den Bagger nehmen, der fliegt gleich.
Die Simulation demonstriert eindrücklich, ein Bagger, wie wir ihn aus dem irdischen Baugeschäft kennen, nützt auf dem Mond nichts.
Also werden wir uns andere Mechanismen überlegen, wie zum Beispiel zerstörungsloses Lösen von Material durch Mikrowelle oder durch Elektroimpulsverfahren und ähnliches.
Ab Wintersemester können 20 Studierende an der TU Freiberg einen Bachelor in Weltraumbergbau machen. Einen der ersten Studiengänge dieser Art wurde an der Colorado School of Mines in den USA vor wenigen Jahren eingerichtet. In Deutschland macht die TU Freiberg den Anfang. Aber auch an anderen Bergbauhochschulen ist Weltraumerkundung und Nutzung Thema. Elisabeth Clausen, Inhaberin des Lehrstuhls für Advanced Mining Technologies an der RWTH Aachen.
Zum einen, dass wir Challenges anbieten im Rahmen von Lehrveranstaltungen. Es gibt aber auch diverse Abschlussarbeiten, die wir bereits in diesem Themenfeld auch bearbeitet haben.
Zentrale Aufgabe sei, die nachhaltige Rohstoffnutzung und Energieversorgung der Raumfahrt sicherzustellen. Heißt unter anderem, die Ressourcen zukünftiger Zielplaneten sollen genutzt werden.
Ich sehe, dass die Rohstoffe, die wir im Weltraum gewinnen, dass sie auch in erster Linie dafür gedacht sind, im Weltraum genutzt zu werden.
Bergbauhochschulen wie in Aachen und in Freiberg haben den Anspruch, aus der Vergangenheit zu lernen.
Und das ist eine übrigens der Forschungsstärken, die wir hier haben. In Freiberg, wir beschäftigen uns also intensiv, sowohl im Uranerzbergbau als auch im Braunkohlebergbau, sehr intensiv mit diesen Fragen der Bergbaufolgen und lernen natürlich daraus vor allen Dingen, was man künftig nicht mehr machen sollte.
Zum Curriculum des neuen Bachelors in Freiberg werden auch Weltraumrecht und Weltraumethik gehören. Soft Skills, die in der rauen Welt über uns genauso gebraucht werden wie hier unten auf der Erde.
Jennifer Stange über den neuen Studiengang Weltraumbergbau im sächsischen Freiberg. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht die Frage stellen, wie funktioniert das eigentlich genau? Rohstoffabbau auf dem Mond und wozu das Ganze? Und wie kann das möglicherweise sogar den Klimawandel verlangsamen? Dann kann ich Ihnen die Folge Geoengineering unseres Podcasts Deep Science ans Herz legen. Hier mal ein kleiner Auszug.
Also wir müssen erstmal lernen, wie man wirklich viel Material auf dem Mond ausgräbt.
We know how to excavate quite well on Earth, but the challenges are much different on the moon.
Das ist dann nämlich gar nicht so einfach, weil du hast eine viel kleinere Anziehungskraft als auf der Erde.
Und wieso ist das ein Problem?
Wenn du einen Bagger hast oder so, der kann sich nicht so richtig in den Untergrund reinbeißen, weil du halt keine Gegenkräfte hast. Und der kann nicht in den Boden eindringen. Da muss man sich was überlegen. So ein riesen Schaufelradbagger zum Beispiel. Oder wie ein Schneckenhaus. Also was Rundes, das so an der Seite offen ist. Und das dreht sich dann in diesen Mondstaub und schaufelt den in sich rein.
Und dann habe ich eine große Schaufel voll Mondgestein. Und daraus kann ich ja noch nichts bauen. Das heißt, ich muss da erstmal die Metalle irgendwie rauskriegen.
Genau, das Aluminium drin, das Eisen drin. Und du musst das erstmal schmelzen praktisch, um diese Mineralien, die du da hast, die Steine aufzulösen.
You know, crack the mineral components of the regolith, so how you turn these rocks into metal.
Deep Science. Wissenschaft in der Tiefe verstehen. Auch diesen Podcast von uns finden Sie in der DLF Audiothek App. Ganz anderes Thema. Ganz andere Zeiten waren das, als in den USA schwarze und weiße Kinder und Jugendliche noch getrennt unterrichtet wurden. Als 17 der 50 US-Bundesstaaten noch diese dort sogenannte Rassentrennung im Schulwesen vorschrieben. 1954, vor 60 Jahren, dann der Paukenschlag vom obersten Gerichtshof. Ein getrenntes Bildungswesen für schwarze und weiße Kinder, das sei verfassungswidrig. Es war ein Urteil, das die USA aufwühlte wie kaum ein anderes. Bis in die 60er Jahre durften Nicht-Weiße auch nicht an den gängigen Hochschulen studieren. Ihnen waren die historisch afroamerikanischen Colleges und Universitäten vorbehalten, die nach dem Bürgerkrieg gegründet wurden im 19. Jahrhundert, um befreiten Sklaven eine Ausbildung zu ermöglichen. Diese Hochschulen, die gibt es auch heute noch. Und Alexander Moritz hat eine dieser sogenannten schwarzen Universitäten für uns besucht.
We are on the campus of Florida A&M University. It is currently ranked as the top public HBCU in the United States. And it's my alma mater.
Lynn Hadder führt über den Campus der Florida A&M University in Tallahassee, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Florida. Hadder hat hier studiert. Heute arbeitet sie als Journalistin für einen lokalen Radiosender. Zwischen den roten Backsteingebäuden stehen Palmen und moosbehangene Eichen. Im Schatten sitzen Studenten im Anzug. Sie erholen sich gerade von einer Prüfung, sagen sie. Die Florida A&M zählt zu den besten schwarzen Universitäten der USA. Gegründet wurde sie 1887 auf dem Gelände einer ehemaligen Sklavenplantage. Etwa 120 solcher Historically Black Colleges and Universities oder HBCUs gibt es in den USA, die meisten in den ehemaligen Südstaaten. Gegründet wurden sie Ende des 19. Jahrhunderts, um den nach dem Bürgerkrieg befreiten Sklaven eine Ausbildung zu ermöglichen. Alles andere als selbstverständlich.
The period of fighting to educate people of color was very strict. To even be able to read, you could be killed.
Schwarze wurden getötet, nur weil sie lesen konnten, erklärt der Historiker Timothy Barber. Er leitet das Black Archive an der A&M, ein Museum über die Geschichte der Schwarzen im Süden der USA. Auch nach dem Ende der Sklaverei durften Schwarze wegen der Rassentrennung nicht auf Universitäten für Weiße, bis in die 1960er Jahre. So waren die HBCUs für Schwarze im Süden die einzige Chance auf höhere Bildung, verbunden mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und später eine Keimzelle der Bürgerrechtsbewegung. Heutzutage stehen die HBCUs auch Nicht-Schwarzen offen. An einigen studieren inzwischen sogar mehrheitlich Weiße, erklärt Lynn Heather.
Not this one. However, some of its schools do have many.
Aber nicht hier an der A&M. Es gibt nur ein paar Studiengänge, in denen mehr Nicht-Schwarze als Schwarze studieren. Pharmazie und Architektur zum Beispiel, weil die Ausbildung hier einen besonders guten Ruf hat.
Zwar entscheiden sich mehr Nicht-Schwarze als früher für ein Studium an der Florida A&M, trotzdem trifft man auf dem Campus fast ausschließlich Afroamerikaner. Über 80% der rund 10.000 Studierenden sind schwarz. Genau umgekehrt ist das Bild an der FSU, der anderen staatlichen Universität in Tallahassee. Hier ist die große Mehrzahl der Studierenden weiß. Der herausgeputzte Campus ist größer als der der A&M und liegt in einer besseren Gegend der Stadt. Was auch daran liegt, dass die FSU deutlich mehr öffentliche Fördergelder bekommt. Deshalb haben Studierende der Florida A&M im vergangenen Jahr Klage gegen den Staat Florida eingereicht. Die mehrheitlich weiße FSU bekomme pro Student fast 50% mehr Förderung, lautete der Vorwurf. So habe die A&M im Laufe der vergangenen 30 Jahre über $1 Milliarde weniger Fördergeld erhalten als die überwiegend weiße FSU. Doch ein Richter hat die Klage vor kurzem abgewiesen. Die unterschiedliche Förderung verstoße nicht gegen das Diskriminierungsverbot, da beide Universitäten Bewerber unabhängig von ihrer Hautfarbe annehmen. Ähnlich hatte im vergangenen Jahr der oberste Gerichtshof der USA argumentiert. In einem Grundsatzurteil hat das Gericht die Bevorzugung von Bewerbern bei der Studienplatzvergabe aufgrund ihrer Hautfarbe für verfassungswidrig erklärt. Damit beendete die konservative Mehrheit der Richter die sogenannte Affirmative Action, die Bevorzugung von Schwarzen und anderen an Universitäten unterrepräsentierten Gruppen, über 40 Jahre lang ein Grundsatz der US-Bildungspolitik. Ein fatales Urteil, meint Historiker Barber. Solange Schwarze deutlich seltener einen Hochschulabschluss erreichen als Weiße, seien Orte wie die Florida A&M unverzichtbar.
It's very necessary to level the playing field.
Sie sind bitter nötig, um gerechte Startbedingungen für alle zu schaffen. Es gibt immer noch große Unterschiede, wer überhaupt Zugang zu welcher Art von Ausbildung bekommt. Deswegen ist es so wichtig, die HBCUs am Leben zu erhalten.
Das findet auch Lynn Heather. Sie ist stolz auf ihre Uni, auf das Football-Team, die Rattlers und die Marching 100, die Marching-Band, die unter anderem schon bei der Amtseinführung von Präsident Barack Obama aufgetreten ist. Dass die Trennlinie zwischen Schwarzen und Weißen in Floridas Hauptstadt immer noch so deutlich verläuft, sei schwer zu verstehen, findet Heather. An der Westküste in Kalifornien, wo sie aufgewachsen ist, sei das anders. Erst als sie im Highschool-Alter in den Süden nach Georgia zog, habe sie überhaupt von den schwarzen HBCUs erfahren und sich für ein Studium hier an der Florida A&M in Tallahassee entschieden.
Ich habe mich in diese Uni verliebt. Ich war noch nie von so vielen Menschen umgeben, die aussehen wie ich. Es hat sich einfach richtig angefühlt.
And it felt right.
Es ist dieses Selbstbewusstsein, das die Universität ihren Absolventen mitgibt, Schwarzen und Nicht-Schwarzen gleichermaßen. Im von Trump-Unterstützer Ron DeSantis regierten Florida keine Selbstverständlichkeit.
Und noch eine wichtige Nachricht von heute in Kürze. In Kitas fehlen ja nach wie vor zehntausende Fachkräfte. Um diesen Notstand zu beseitigen, hat die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen jetzt eine Gesamtstrategie angekündigt. Fast 50 Punkte umfasst dieser Plan, mit dem Bund und Länder künftig mehr Erzieherinnen und Erzieher in die Kitas bringen wollen. Unter anderem, indem auch Menschen ohne mittleren Schulabschluss Zugang zu Jobs in der Branche gewährt wird und ausländische Fachkräfte unkomplizierter ihre Qualifikation anerkannt wird. Über die Umsetzung und das Ergebnis dieser Maßnahmen halten wir Sie hier natürlich weiter auf dem Laufenden. Das war Campus und Karriere für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Leonard Ameln. Schönen Tag noch. Auf bald.